Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel, in Soziales und Bürgerrechte, Aktuelles und Brisantes aus der Gesellschaft. Am heutigen Feiertag will ich Ihnen einen Roman vorstellen, der eine Arbeitswelt der Zukunft darstellt. Unsere Arbeitswelt treibt schon heute einen Spalt durch die Gesellschaft. Auf der einen Seite die, die Arbeit haben und im Wohlstand leben, auf der anderen Seite diejenigen, die keine Arbeit mehr haben und in prekären Verhältnissen leben müssen. Wer seinen Job verliert, kann ganz schnell in einer Abwärtsspirale aus der Gesellschaft herausgekickt werden. Wie kann sich dies weiterentwickeln? In meiner heutigen Sendung stelle ich den Roman Schattenvolk vor, der Zukunftsvisionen einer fiktiven Gesellschaft in ca. 50 oder 100 Jahren beschreibt. Dazu begrüße ich die Autorin des Buches im Studio, Viola Huber, und wir hören Texte aus dem Roman, gelesen von der Lora-Literaturfee Sabine Heckmann. Durch den Roman begleitet sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geißler. Der Roman erzählt die Geschichte von einer Gruppe Kinder und Jugendlicher, die durch unterschiedlichste Umstände beim Schattenvolk, einer Parallelgesellschaft, in einer reichen Stadt gelandet sind und dort ihr neues Zuhause gefunden haben. Die Kinder stammen aus der ehemaligen Mittelschicht, deren Eltern von Finanzhaien ausgetrickst, ihre Schulden nicht bezahlen konnten und verhaftet oder gleich umgebracht wurden. Die Gesellschaft driftet zunehmend auseinander. Es gibt nur noch die Reichen und diejenigen, die ganz unten leben. Ganz unten bedeutet hierbei, wörtlich genommen, das Kanalsystem der Stadt. Die Kinder leben in einem stillgelegten Abwasserkanal. Wie kann man es sich denn vorstellen, wie das Leben in einem Abwasserkanal aussieht?
Es ist dunkel. Es ist eine größere gemauerte Halle eines stillgelegten Teils des Kanals, das früher ein Aufwärmbecken war. Es riecht unangenehm. Es ist ziemlich feucht in dem Areal. Aber die Kinder, die dort wohnen, sorgen auch für eine gewisse Gemütlichkeit, weil sie sich einfach mit all dem arrangieren müssen.
Am Ende des ungefähr 4 Meter langen Ganges schimmerte ein orangeroter Lichtschein, der sich als Lagerfeuer herausstellte, welches in der Mitte einer alten, hochgewölbten Kanalhalle brannte. Diese hatte wohl in vergangenen Jahrhunderten als Auffangbecken gedient. Doch im Laufe der Zeit und des damit verbundenen technischen Fortschritts war das Abwassersystem ständig verbessert, erweitert und umgebaut worden, sodass heute 2 Nebenschächte das Schmutzwasser umleiteten. Der hintere Teil des Beckens, welcher in den alten Tunnel mündete, war mit größeren Stoffresten verhangen. Auch durch mit Lumpen verstopfte Ritzen und Eimer, die tropfendes Wasser auffingen, wurde die Halle größtenteils trocken gehalten. Dennoch lag eine feuchte Kälte in der Luft, die von den Wänden ausging. Sichtlich bewegt nahm Johanna die Wolldecken, vereinzelte Matratzen und ein paar Sofakissen zur Kenntnis. Auch 2 alte Plüschtiere konnte sie entdecken. Auf einem der Schlaflager hatte sich ein etwa 5-jähriges Mädchen zwischen ein paar Kissen und einer Decke zusammengerollt. Ein älteres Mädchen, das neben der Kleinen gesessen hatte, erhob sich soeben und kam in ihre Richtung. Neben dem Kopfende einer Matratze lag Jamie in seinem Korb, für den er allmählich zu groß wurde, und schlief ebenfalls seelenruhig. Selbst an einen kleinen Tisch mit 3 Stühlen, eine Kochecke mit Campingausrüstung, ja sogar an einen Teppich hatten die Bewohner der Kanalisation gedacht. In einer Holzkiste unter dem Tisch türmten sich wild durcheinander teilweise zerbrochene Malkreiden und Buntstifte, einzelne Holzkohlestückchen, ein abgegriffenes Kartenspiel und Spielzeugautos. Die scharfen Gegensätze des Elends und der bescheidenen Gemütlichkeit der zusammengewürfelten Einrichtung wirkten faszinierend und anklagend zugleich. Diese jungen Leute, die beim Schattenvolk lebten, gehörten zu denjenigen, die außerhalb der Gesellschaft standen. Während im Klassensystem selbst die Kluft zwischen Arm und Reich noch durch einen dünnen, fast unsichtbaren Faden überbrückt wurde, bildeten sie die bettelarme Minderheit. Kreditunwürdig, gesellschaftsunwürdig und rechtlos, Doch anstatt sich in die gesetzlich festgelegte, nicht selten unmenschliche Arbeit zu ergeben, um so die Schulden ihrer Familien abzutragen, hatten die Mitglieder des Schattenvolks das Exil im Untergrund gewählt.
Die Eltern der Kinder wurden verschleppt oder umgebracht, um die Kinder hat sich aber keiner gekümmert. Sie waren schlagartig auf sich selbst gestellt und mussten sich um ihr Leben selbst kümmern. Was ist denn passiert? Warum sind die Eltern dieser Kinder verhaftet worden?
Die Kinder selbst erinnern sich zum Teil gar nicht mehr wirklich daran. Melody zum Beispiel erinnert sich nur grob an den Werdegang der Gesellschaft aus Erzählungen ihres Vaters, wo sie noch sehr klein war. Sie kann sich halt dadurch daran erinnern, dass der Anfang des Schuldenreduktionssystems eigentlich recht positiv war. Nur heute sind diese machthabenden Großkonzerne auch ziemlich intrigant und unter anderem wurde Melodys Vater in ein Arbeitsprojekt verschleppt. Wie die Eltern mit dieser Situation innerhalb der Gesellschaft umgehen, das hängt aber auch von den persönlichen Situationen der Leute ab. Viele Eltern hoffen halt, ihre Kinder vor dem Schicksal in den Arbeitsprojekten schützen zu können, indem sie sie wegschicken. Aber es gibt auch die andere Seite, auf der Menschen ihre Chance darin sehen, sich in das System zu integrieren. Das Schattenvolk selbst erfährt zum Teil auch erst später, welche komplexen Abläufe es tatsächlich gibt in dem System.
Mit einem wimmernden Laut schreckte der blonde Junge aus dem Schlaf. Noch halb im Entsetzen seines Traumes versunken, sah er verstört um sich. Klamme Luft umgab ihn und ließ ihn frösteln. Im flackernden Licht des Feuerscheins erkannte er die kleine Stella neben sich auf der Wolldecke. Die Vierjährige schlief noch tief und fest, ganz unter der zerwühlten Jacke ausgestreckt, die ihr Schutz vor der Kälte bot. Auf der anderen Seite des Lagerfeuers saßen Mara und Ben mit ihrer großen Schwester. Helle Sonnenflecken schienen von außen durch den Kanaldeckel. Das vertraute Umfeld ließ ihn wissen, dass er in Sicherheit war. Lukas spürte, wie sich sein pochendes Herz allmählich beruhigte und auch sein hektischer Atem wieder langsamer wurde. Und er fühlte die Tränen auf seinen Wangen. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und wischte sie fort. »Willst du drüber reden?« hörte er jemanden fragen. Zaghaft nickte Lukas Ronan zu und hockte sich neben ihn. Nur zögernd gelang es ihm, einen Anfang zu finden. Er erzählte von seinen Eltern, wie sie zuerst ohne Angst lebten und dass es auf einmal anders war. Wie sie ihm eingeschärft hatten, wenn er allein im Haus war, müsste er sich verstecken. Es war eine lange Geschichte, immer wieder unterbrochen von Tränen und ängstlichen Fragen des kleinen Jungen. Aber Ronan hörte geduldig zu und erklärte Lukas, was er am Verhalten seiner Eltern nicht verstanden hatte. Konkurs und Kredithaie. Ronan kannte diese Worte und er wusste auch, was das plötzliche Verschwinden von Lukas Eltern zu bedeuten hatte. Das Gleiche war auch seinem Vater widerfahren. Damals hatte das Schuldenreduktionssystem sich gerade erst in der Gesellschaft etabliert. Es sah vor, dass mittellose Familien in Betrieben der führenden Großunternehmen unterkamen, die vertraglich ihre Schulden gegen Arbeitsraten übernahmen. Die meisten dieser sogenannten SR-Firmen waren fair und sorgten dafür, dass für ihre Arbeitnehmer ein gewisser Lebensstandard gewährleistet war. Doch im Laufe der Jahre nahmen immer mehr schwarze Schafe überhand. Firmen, die mit Mafia-Methoden arbeiteten, die Familien auseinanderrissen und Kinder und Erwachsene in getrennte Arbeitsprojekte steckten, wo sie schamlos ausgebeutet wurden. Doch Ronan hatte damals mit seiner kleinen Schwester fliehen können, bevor man sie verschleppte. Sie zogen ein Leben im Kanalschacht vor, um dem Sklavenlager zu entgehen. So wie Bray, ihr Anführer, der sie beschützte und unter dem das Schattenvolk zu der Legende wurde, die Ronan weiterführte. Eine Legende über mutige Rebellen, deren wahrer Mut ein Ergebnis ihrer Verzweiflung war. Sie alle wussten es, doch keiner sprach es aus. Selbst Ronan nicht. Sie alle klammerten sich an etwas, das nicht direkt da und trotzdem sichtbar war. Die Hoffnung und das Leuchten in den Augen der Kinder, wann immer das Elend durch ein wenig Wärme, Essen, Geschichten oder Spiele etwas in den Hintergrund trat. Die Gemeinschaft war ihre einzige Geborgenheit.
Konkurs und Kredithaie verändern das Leben in einer Welt in 50 oder 100 Jahren. Die Gesellschaft driftet zunehmend auseinander. Es gibt nur noch die Reichen, die im Wohlstand leben, und die aus der Gesellschaft herausgeflogenen, die in Arbeitslagern ausgebeutet werden. Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher, die als Rebellen in der Kanalisation der Stadt leben, werden das Schattenvolk genannt. Wie der Tagesablauf der Kinder verläuft, darüber sprechen wir mit der Autorin dieses Romans, Viola Huber, nach der Pause.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel. Heute stelle ich den Roman Schattenvolk von Viola Huber vor. Wir bewegen uns in einer fernen Zukunft, in der der Kapitalismus zusammengebrochen ist und einen tiefen Spalt durch die Gesellschaft getrieben hat. Durch Finanzhaie konnten viele Familien ihre Schulden nicht mehr bezahlen und die Familien wurden in Arbeitslager gesteckt. Einige Kinder sind geflohen und haben sich in einer Parallelgesellschaft im Kanalsystem der Stadt organisiert. Die Kinder, die im Kanalsystem leben, sind ja nicht unsichtbar oder verschwunden. Sie leben immer noch in der Stadt. Wie verhält sich die bessere Gesellschaft den Kindern gegenüber?
Die Gesellschaft nimmt das Schattenvolk teils als Terrororganisation wahr, also als Feinde, aber andere bewundern sie auch als Rebellen, vor allem der heimliche Anführer des Schattenvolks und sein Nachfolger sind durch die Presse schon ein Stück weit Helden, so im Volksmund.
Ein Leben außerhalb der Gesellschaft ist nie einfach. Warum kümmert sich keiner um die Kinder? Müssen die Kinder nicht in die Schule oder irgendwelche Ausbildungen machen?
Die Arbeitsprojekte, die nehmen Kinder ab bestimmten Altersstufen auf, was zum Teil auch als Berufserfahrung gilt oder auch als Ausbildungsersatz gehandhabt wird. Und da die Kinder meistens die Schulden ihrer Eltern entweder mit abarbeiten oder sie zum Teil sogar auch erben können, wird ihnen und den Familien auch kaum eine Wahl gelassen. Das Ganze wird auch nochmal deutlich, in der Schulausbildung gibt es bereits ein Elitesystem, wodurch Aufnahmeprüfung bestimmt wird, wer daran teilhaben kann. Das wird im Band 2 dann auch nochmal vertieft.
Nun haben sich die Kinder von den Arbeitslagern abgesetzt und sind in der Parallelgesellschaft des Schattenvolkes gelandet. Wie sieht der Tagesablauf der Kinder aus? Wovon leben die Kinder?
Essen stehlen sie in den meisten Fällen. Es ist halt auch schwierig, ganz normale Dinge wie Kleidung oder sowas zu beschaffen. Dort gehen sie halt auch in Second-Hand-Shop, wenn sie mal Geld verdient haben. Es ist halt immer sehr zeitaufwendig, diese Dinge halblegal zu beschaffen und ist auch nicht immer erfolgreich, aber sie legen halt Vorräte an und machen das Beste aus ihrer Situation.
Tag für Tag war es derselbe Überlebenskampf. Obwohl das Hinzukommen neuer Gesichter oder kleine persönliche Besonderheiten ab und zu Abwechslung brachten, verlief das Leben des Schattenvolks seit Jahren nach demselben Muster. Sie stahlen, was sie zum Überleben brauchten. Trotzdem litten sie ständig Hunger und im Winter dazu noch an Kälte. Sie kämpften um einen Platz in der Gesellschaft und waren dennoch Ausgestoßene. Sie alle sehnten sich nach einer sicheren Zukunft. Doch die meisten schwiegen nicht nur das Vergangene, sondern auch die Gegenwart tot.
Soweit zum Alltag der Kinder des Schattenvolkes. So ganz desinteressiert scheint die Stadt aber doch nicht, was mit den Kindern geschieht. Denn immerhin ist eine Journalistin auf die Kinder aufmerksam geworden. Was hat die Journalistin vor?
Die Journalistin ist zuerst einmal sehr persönlich berührt, weil sie durch eine Art Hilferuf aufmerksam wird. Und sie ist es auch, die dann dem Schattenvolk vor Augen führt, dass sie sich auch mit anderen Leuten arrangieren müssen, damit es ihnen auf Dauer besser geht. Deswegen schlägt sie dem aktuellen Anführer des Schattenvolks, Ronan, vor, eine Serienreportage über das Schattenvolk zu machen, und zwar ohne reißerische Inhalte, sondern darüber, wie es dazu gekommen ist, dass diese Kinder überhaupt im Kanal leben, also wie die persönlichen Schicksale sind, die dahinter stecken. Das stößt natürlich auch auf zwiespältige Gefühle bei den Schattenvolk-Kindern, aber im Endeffekt stärkt es dann auch ihren Zusammenhalt wieder.
Ronan sah noch einmal in Richtung Leiter, dann ließ auch er sich zwischen den anderen nieder. Okay, fangen wir eben ohne Corwin an. Er warf einen Blick in die Runde, bevor er schließlich anfing zu erklären. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich so plötzlich eine Versammlung einberufen habe. Ich will nicht lange drum herum reden. Ich habe ein interessantes Angebot gekriegt und wollte euch nach eurer Meinung fragen. Ich kenne eine Journalistin, die gerne über uns, unter anderem über uns, eine mehrteilige Reportage schreiben würde. Ihr Name ist Joanna Parker, die Frau, die Jamie für eine Weile bei sich aufgenommen hatte. Sie will den Bericht schreiben, um die Armut, die von der Gesellschaft und der Regierung vertuscht wird, ans Tageslicht zu bringen. Unsere Namen fallen unter den Datenschutz, aber die Fotos, die dabei entstehen, unterliegen der Pressefreiheit. Zwar habe ich mir schon meine Gedanken über die Sache gemacht, aber ich habe Joanna gesagt, dass ich mich erst festlege, wenn ich alles mit euch besprochen habe. Sekundenlang herrschte überraschtes Schweigen in der Gruppe der Jugendlichen. »Warte mal«, ergriff Leila als Erste das Wort, »wenn diese Frau Journalistin ist, dann weiß sie doch sicher längst, wer wir sind.« »Klar wäre es gut, wenn das Elend in der Stadt nicht mehr ignoriert würde. Aber ist das nicht zu gefährlich? Für die Polizei und die anderen Behörden könnte gerade so ein Zeitungsbericht entscheidende Hinweise liefern, damit sie uns aus dem Weg räumen können. Vor allem dich, Ronan.« Der braunhaarige Junge lächelte anerkennend zu Leilas Einwand, wurde jedoch sofort wieder ernst. »Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber für Joanna ist es wichtig, darüber zu berichten, wie wir zu dem wurden, was wir sind. Es geht ihr nicht darum, uns zu verraten oder was wir tun. Ich denke, ihr geht es mehr um Schicksale, das hat sie gesagt, was hinter den Menschen steckt, die von der Gesellschaft so sehr verachtet werden. Wenn diese Frau sich wirklich daran hält, könnte das sogar dazu beitragen, dass wir uns tagsüber öfters auf die Straße trauen können, gab Ellie zu bedenken, oder auf den Markt. Sarah nickte langsam. Das wäre auch gut für die Kinder. Sie schaute kurz hinüber zum hinteren Teil der Halle, wo die jüngeren Mitglieder des Schattenvolkes eng aneinandergedrückt zwischen den Sofakissen auf der Matratze lagen und fest schliefen. Sie brauchen nicht mehr so viel Angst haben. Und wir hätten vielleicht für jeden mehr zu essen. Außerdem wird so eine Schlagzeile garantiert für mehr Aufsehen in der Gesellschaft und der Politik sorgen als irgendeine unserer Aktionen, fügte Rona mit einem Grinsen hinzu. Melody hatte die Diskussion bisher wortlos verfolgt und die verschiedenen Argumente gegeneinander abgewogen. Es stimmte, solch ein Bericht hätte viel Positives. Doch in Leilas Einwand versteckte sich noch ein weiterer Punkt, der gegen diese Reportage sprach. Skeptisch sah Mel zu ihrem Bruder. »Und was ist, wenn diese geplanten Fotos der Polizei helfen, von dir ein Phantombild zu erstellen? Oder wenn jemand Jamie entführt?« »Ein Risiko ist immer dabei«, meinte Ronan, nun etwas genervt. »Niemand weiß das besser als ich.« »Für Bray wurde es auch eng, und er hat's geschafft.« »Sicher«, antwortete Alyssa sarkastisch, »Bray ist ja auch nur vogelfrei und wird im ganzen Land von den Behörden gesucht.« »Aber er lebt«, widersprach Ronan. »Im Wald«, stellte Ellie spöttisch fest. »Willst du dich und Jamie etwa auch in der Pampa verstecken?« »Nein, verdammt«, er fuhr sich nervös mit den Fingern durch die Haare. »Ich kann verstehen, warum einige von euch Angst haben. So ein Zeitungsartikel macht uns erpressbar, ja, aber sind wir das nicht schon lange?« »Ich weiß, ihr alle kanntet einmal ein anderes Leben, ein besseres Leben. Jeder von uns hatte früher viel mehr Hoffnung als heute. Aber diese Kinder«, er deutete hinüber zu Lukas, Stella und den Zwillingen, »kennen nur dieses Leben. Außer Lukas kennen sie alle nur Angst, Hunger und Elend. Und wer weiß, wie viele Kinder noch da draußen auf der Straße sind, die sich an nichts anderes mehr erinnern.« »Zu viele«, antwortete Leila halblaut. Ihre Stimme klang merkwürdig heiser.
Natürlich haben die Kinder auch bestimmte Erinnerungen an ihre Eltern, die doch immer weiter verblassen, denn den Alltag zu bewältigen ist schwierig und die täglichen Erlebnisse recht prägend. Was wissen die Kinder von ihren Eltern?
Melody erinnerte sich nur dunkel an ihren Dad, aber dies war eine ihrer lebendigsten Erinnerungen an früher. Auch wenn sie sich klein und hilflos vorkam, hatten ihr Vater und später auch Ronan ihr immer geholfen, ihre Ängste zu überwinden und über ihren eigenen Schatten zu springen. Heute jedoch war alles anders. Sie wusste weder, wo ihr Dad war, geschweige denn, ob er überhaupt noch lebte. Ronan und sie waren zu Jugendlichen herangewachsen, deren Selbstbewusstsein von Angst geprägt war. Sie sprangen über keine Schatten mehr. Sie waren selbst Teil eines Schattens geworden, immerzu auf der Flucht, vor den Augen der Gesellschaft, der Polizei oder sonstigen Handlangern der Regierung. Sie ließ ihren Blick nachdenklich über die spielenden Kinder schweifen. Ben und Lukas rannten inzwischen um ein paar Autoreifen im Slalom um die Wette und Mara half Stella dabei, über einen selbstgebauten, ziemlich wackeligen Bretterbalken zu balancieren. Obwohl sie Spaß beim Spielen hatten, waren sie alle ein Schatten ihrer selbst. Nicht nur, dass sie schmutzig, mager und zerlumpt waren, sie verhielten sich auch anders als die meisten Kinder. Sie schrien beim Toben nicht so laut, wie es Kinder normalerweise taten. Sie spielten meist ruhigere Spiele und bewegten sich auch sonst sehr leise. Immer wieder unterbrach eines von ihnen zwischendurch seine Tätigkeit und sah sich aufmerksam um, ob die anderen noch in Sichtweite waren oder ob sich kein Fremder näherte. Selbst Stella warf regelmäßig Blicke zur Bank, um sicherzugehen, dass ihre Beschützerin noch da war. »Ronan hat recht«, dachte Melody bitter. »Lukas ist der einzige von ihnen, der ein wirklich sicheres Leben kennt.« Ihr wurde schmerzlich bewusst, dass sie sich schämte, ein Mitglied des Schattenvolks zu sein. Im Grunde waren sie doch nichts weiter als eine Bande zerlumpter Kids, die im Dreck lebten, deren Hoffnungen auf schwachen Erinnerungen an eine glücklichere Vergangenheit basierten. Die jüngeren Kinder unter ihnen kannten kaum etwas anderes als dieses hungrige, frierende, ängstliche Leben unterhalb der Stadt. Ein ewiges Tauziehen zwischen Elend und Überlebenstrieb. Ihr Zusammenhalt war alles, was sie hatten, und selbst er war ständig gefährdet. Viele Dinge sahen die Kanalbewohner untereinander als selbstverständlich an, worüber bei den älteren Mitgliedern die Probleme des Einzelnen oft zu kurz kamen.
Alle Kinder des Schattenvolkes kannten einmal ein anderes, ein besseres Leben. Doch der Alltag mit dem täglichen Überlebenskampf prägt das Dasein der Kinder und die Erinnerungen an bessere Tage mit den Eltern verblassen zunehmend. Wie sich die Kinder auf ihren geplanten Coup vorbereiten, darüber sprechen wir mit der Autorin Viola Huber nach der Pause.
In meinen kühnsten Träumen lebe ich in einem Land, wo man von Arbeit lebt, nicht von der offenen Hand. Gewinne werden ausbezahlt an die, die sie erschaffen, und nicht an Spekulanten, die das Geld nur an sich raffen. Für die Verluste stehen gerade dort in meiner Welt nur die, die daran schuld sind, das mit ihrem eigenen Geld. Und wer die Arbeit nicht mehr schafft und dann in Rente geht, obwohl er nicht viel sparen muss, er nicht in Armut lebt. Ist jemand krank, geht er zum Arzt und wird dort gut versorgt. Will jemand bauen, geht er zur Bank, die ihm das Geld dann borgt. Die Firmen stellen Leute ein, eine Kündigung gibt's kaum, so ist das Land, das ich mir träum. Doch leider ist's ein Traum.
Vermögen besitzt nur, wer es in Gebrauch nimmt. Aristoteles.
Darum werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein für moderate 60 Euro im Jahr und werden Sie vermögend im aristotelischen Sinne.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel. Heute hören wir Passagen aus dem Roman Schattenvolk von Viola Huber. Das Schattenvolk spielt in einer gar nicht so fernen Zukunft und zeigt das Bild der Arbeitswelt einer auseinanderdriftenden Gesellschaft. Wer seine Schulden nicht bezahlen konnte, der landet in einem Arbeitslager unter prekären Arbeitsbedingungen. Einige Kinder der verschleppten Eltern konnten fliehen und haben sich in einer Parallelgesellschaft, dem sogenannten Schattenvolk, organisiert. Die Kinder, die als Rebellen in der Gesellschaft gelten, sind weder zufrieden mit ihrem Leben noch mit ihrem Schicksal. Sie wollen etwas in der Gesellschaft bewegen. Die Reportage in einer Zeitung war dafür nur der Anfang. Was haben die Kinder weiter vor?
Also erstens kommt es unter anderem durch die Reportage und durch Verbindungen einzelner Mitglieder dazu, dass weitere neue Mitglieder zum Schattenvolk hinzustoßen. Und im Rahmen dessen kommt es dann auf einem alten Bauernhof zu einem ersten Zusammentreffen und auf die Probestellen alter und neuer Mitglieder. Dies dient der Vorbereitung einer geplanten Aktion gegen die Gesellschaft und gegen einen führenden Öl- und Mineralienkonzern. Das Treffen dient aber auch der Bewusstmachung der Gefahr und worauf sie sich einlassen und der Förderung einzelner Fähigkeiten und der Teamarbeit.
Und? Siehst du was? Leila hörte, wie die Neue hinter ihr näher an sie herankroch, spürte plötzlich einen leichten Ruck. Au, mach dich mal kleiner! Offenbar war Mary mit dem Kopf gegen ihre Schuhe gestoßen. Behutsam schob das schwarzhaarige Mädchen sich noch ein Stückchen vor, zog in äußerst unbequemer Haltung die Knie nach. Hier unten war es wirklich verdammt eng. Da nützte es auch nichts, dass sie beide eine zu schlanke Linie hatten. Langsam hob Leila den Kopf, spähte zwischen dem Fuß der Eckbank und den Tischbeinen hindurch. Im Halbdunkel erkannte sie schemenhaft die anderen Küchenmöbel. Ein paar Meter weiter vorne Treppenstufen. Eine Treppe, über die man nach oben gelangte, halb verdeckt durch den Geschirrschrank, der neben der Essecke und, aus Leilas Perspektive, direkt vor ihrer Nase stand. Hinter ihm ragte die obere Kante einer Tür hervor, die wahrscheinlich hinaus zu den Stallungen führte. »Ein Schrank«, gab sie murrend ihrer Missionspartnerin Auskunft. Dreimal hatten die beiden Mädchen schon versucht, auf den unterschiedlichsten Wegen das Zimmer zu durchqueren. Zuerst, indem sie sich so eng wie möglich an der Wand hielten. Anschließend hatten sie, wie sonst beim Stehlen, auf geduckte Haltung und Schnelligkeit gesetzt. Beim dritten Mal hatten sie versucht, den Winkel und die Reichweite des Bewegungsmelders abzuschätzen. Doch wann immer sie in Sichtweite der Treppe gekommen waren, hatte dies die erste Glühbirne aktiviert. Ein Gutes hatten die Fehlschläge allerdings. Sie wussten nun, dass das zweite Licht in der Reihe über den Stufen für das Auslösen des Alarms maßgebend war. Da aber jedes dieser Lichter ja eigentlich einen Laserstrahl darstellte, war es wichtig, auch die erste Glühbirne zu umgehen. Also hatten Mary und Leila sich für den unsichtbaren Weg entschieden. Aus dem toten Winkel der Hoftür konnten sie unter die Eckbank kriechen und auf diese Weise waren sie immerhin bis zur ungefähren Mitte des Zimmers gekommen. Jetzt aber versperrte dieser dumme alte Schrank ihnen den Weg und er war auch noch so niedrig, dass sie und Mary unmöglich dort durchschlüpfen konnten. »Zu schmal«, murmelte Leila genervt, »wir müssen zur...« Abrupt unterbrach sie ihren Satz, als sie dicht vor sich eine Tür knarren hörte. Das Mädchen presste die Wange auf den Boden, um durch die Ritze zwischen Fußboden und Schrank auf dessen andere Seite zu sehen. Tatsächlich hatte sich die Tür einen kleinen Spalt breit geöffnet. Das konnte nur eins der anderen beiden Teams sein. »Vorsicht!« zischte Leila, ohne zu überlegen. »Die Lampen sind direkt um die Ecke!« Die Tür wurde schlagartig festgehalten. »Lei, bist du das?« Corbins flüsternde Stimme. »Unter der Bank«, raunte Leila zurück. Sie fühlte, wie Marys Hand nach ihren Füßen tastete, zuckte ein wenig zusammen und presste sich enger an das Holz, damit Mary an ihr vorbeirutschen und Deckungen unter der Tischplatte suchen konnte. »Wollt ihr etwa den Boden putzen?« Die Worte klangen nach Korf, kamen aber von James. »Ha«, fauchte Mary gereizt, »diese Lampen sind verdammt empfindlich, okay?« »Also im Kuhstall war es ganz einfach.« »Ja klar«, warf Corwin spöttisch ein, »nachdem du erst mal gerafft hast, dass es da keinen Sicherungskasten gibt.« Der Architekt, der unsere Villa abgesichert hat, wenn du noch einmal das Wort Villa in den Mund nimmst, dann wirst du für deine Zähne einen Architekten brauchen, klar? Schnappte Corwin. Leila unterdrückte ein Kichern. Irgendwie hatte sie sich gedacht, dass Ronan für diese erste Gruppeneinteilung bestimmt seine Gründe hatte. Jungs, auch Mary konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, sprach jedoch total sachlich, wenn das hier ein Ernstfall und Geräuschmelder wären, wärt ihr längst abgeknallt worden. Stille. Nur die Tür schien kurz zu erzittern, so dass der schmale Spalt um etwa einen Zentimeter breiter wurde. »Wie habt ihr es durch den Kuhstall geschafft?« fragte Mary weiter. »Wir haben uns zwischen Heu und den Geräten versteckt. Die Drähte liefen an den Wänden entlang,« erklärte James knapp. Und Corwin fügte hinzu, »und an der Stalldecke.« Die beiden Mädchen tauschten einen überraschten Blick. »Drähte?« hakte Leila nach, doch es dämmerte ihr bereits. »Oh Mann!« Mary grinste schief, ein wenig verlegen. »Wieso hatten sie daran nicht eher gedacht?« »Korf«, flüsterte Leila zum Türspalt, »hast du ein Messer dabei?« »Standard, weißt du doch. Gib mal her.« Für einen Moment waren dreckige Fingerspitzen am Boden zu sehen. Kurz blitzte blanker Stahl auf, dann rutschte das geschlossene Klappmesser unter dem Schrank zu ihnen hindurch. Vorsichtig ließ Leila die Klinge aufschnappen und begann mit der Spitze den Parkettboden zu bearbeiten. Nach einiger Zeit hatte eines der Bretter sich gelockert, so dass es sich schließlich heraushebeln ließ. Darunter kam ein dünnes Kabel zum Vorschein. Bingo! Das dunkelhaarige Mädchen lächelte triumphierend. Korf, wie schließt man Kabel kurz? Ein leises Auflachen ertönte hinter der Tür mit anderen Kabeln. Oder du schüttest Wasser drüber. Dann könntest du allerdings dabei draufgehen. James schnaubte verächtlich. Street Kids, echt. Sowas geht auch einfacher. Und wie bitte, Mr. Superklug? Mary verdrehte ungeduldig die Augen, doch Leila winkte kopfschüttelnd ab. Sie kannte Corwin gut genug, um zu wissen, dass er in solchen Momenten jede noch so kleinste Kritik in den Wind schlug. Und James schien in der Richtung auch nicht besser zu sein. »Schmor es doch einfach durch«, antwortete er lässig auf den Affront. Wieder herrschte ein paar Sekunden überraschte Stille. Kurz darauf ließ Korf sein Feuerzeug hinüber zu den Mädchen schlittern.
Die Kinder des Schattenvolkes planen, die Eröffnungsfeier einer Ölfirma zu sprengen. Woher wissen denn die Kinder, wie die ganze Sicherheitsanlage dieser neuen Firma ausgelegt ist?
Zwei Mitglieder des Schattenvolks gehören zu besagter Firma. Einer hat früher dort gearbeitet und der andere arbeitet noch dort. Sein Vater ist in der Führungsriege, der junge Mann selbst der zukünftige Juniorchef, weshalb er dem Schattenvolk die Unterlagen zukommen lässt, damit sie sich auf dem Areal und in dem Sicherheitssystem zurechtfinden.
George Keegan griff sich an die Stirn, trat zum Schreibtisch, wo er sich ein Glas Wasser eingoss. »Wenn die Feier gesprengt wird, dann sind wir geliefert. Sorgen Sie gefälligst dafür, dass diese Guerilleros aufgespürt werden. Sie werden schließlich nicht umsonst bezahlt.« »Meine Leute haben bereits eine heiße Spur, Sir, und ich versichere Ihnen, wir werden dranbleiben. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Wenn das so ist, dann verfolgen Sie sie weiter auf der Stelle.« Stöhnend ließ der Präsident des Keegans-Konzerns sich in seinen Schreibtischsessel sinken. Er kramte eine Kopfschmerztablette aus seinem Sakko, die er mit einem gewaltigen Schluck Mineralwasser aus eigener Herstellung hinunterspülte. Anschließend griff er nach dem Telefonhörer und wählte hastig eine Nummer. In allen Abteilungen herrschte große Aufregung. Auf den Gängen wimmelte es nur so von uniformierten Männern und Frauen, die per Funk ihre Platzanweisungen erhielten. Immer wieder kreuzten Kabelträger und Techniker den Weg des Wachpersonals, um die Beleuchtung von Bühne und Gebäude und den Ton der Lautsprecherboxen zu perfektionieren. Ein junges Mädchen, dessen Namenskarte an ihrer Dienstkleidung den Namen Susan Ferris anzeigte, blieb mitten in dem turbulenten Treiben stehen und schaltete sein piepsendes Funkgerät auf Empfang. »Ferris aus der Einheit Alpha, bitte in den Vorführraum«, klang James Madisons verzerrte Stimme aus dem Walkie-Talkie. Verstanden, komme sofort, over and out. Ein Blick auf die Anzeigetafel der Etage genügte, damit Lila wusste, wo genau James sie erwartete.
Verzweiflung über ein aussichtsloses Leben im Untergrund einer reichen Stadt beflügelt die Kreativität der Jugendlichen des Schattenvolkes, die sich als Parallelgesellschaft gebildet hat. Um die Eröffnung einer neuen Ölfirma zu stören, haben sich die Kinder etwas einfallen lassen, was sie akribisch durchgeplant und deren Durchführung sie trainiert haben. Wie die Eröffnungsfeier abläuft, darüber sprechen wir nach der Pause mit Viola Huber.
Mit Großindustriellen macht man keine soziale Politik. Hinter jeder wohltätigen Haltung steckt die kalte Berechnung des Kundenfangs. Und wenn sie nicht kalt ist, dann ist sie heiß. Noch niemals hat eine herrschende Schicht oder Klasse ihre Privilegien freiwillig abgegeben. Kurt Tucholsky.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Buchbesprechung Schattenvolk von Viola Huber. In diesem Roman wird eine Zukunft des kollabierten Kapitalismus gezeigt, in der es keine Mittelschicht mehr gibt. Wer aus dem System herausfällt, landet in einem Arbeitslager. Auch die Kinder müssen in ungesicherten Stollen arbeiten. Einige, als Rebellen von der Gesellschaft verachteten Kinder, organisieren sich in einer Parallelgesellschaft und versuchen, die Methoden der Finanzhaie sichtbar zu machen. Die Jugendlichen planen, die Eröffnungsfeier einer neuen Ölfirma zu sabotieren. Was passiert am Tag der Eröffnungsfeier?
Das Schattenvolk mischt sich in den verschiedenen Abteilungen und das Personal der Firma und behält so das Geschehen im Gebäude als auch außen herum im Auge. Während der Eröffnungsfeier sorgen sie für Ablenkung, um die Präsentation der Geschäftsleitung zu stören und so die Aufmerksamkeit der Medien und Besucher auf ihre Ansichten zu lenken.
Eine Hand locker aufs Walkie-Talkie an ihrem Gürtel gelegt, um notfalls mit den anderen schnellstmöglich in Funkkontakt treten zu können, lehnte Lila im Türrahmen des Vorführraums. Gelangweilt streifte sie mit ihren Blicken die umherwuselnden Leute. Viel lieber hätte sie jetzt mit James an dem Kabelsalat herumgebastelt. Gerade überlegte Lila, ob sie nicht vielleicht kurz zu ihm reinschauen sollte, da schreckte sie ruckartig hoch. Ein hochgewachsener, breitschulteriger Mann im schwarzen Anzug steuerte durch die Menge direkt auf sie zu. Schnell huschten ihre Augen zu dem Namensschild auf seiner Jacke. Ihr blieb fast das Herz stehen, als sie die Bezeichnung Sicherheitsdirektor unter seinem Namenszug entdeckte. »Miss Ferris?« herrschte er sie an. »Ja, Sir?« »Was sollte das Gerede vorhin? Man hätte sie abberufen. Wer zum Teufel hat das veranlasst? Sie sollten noch draußen die Südfront bewachen.« »Veranlasst?« Vollkommen überrumpelt stolperte sie rückwärts in den Türrahmen, als die Tür zum Vorführraum unerwartet aufgerissen wurde. Um ein Haar wäre sie in James' Armen gelandet. Sie konnte sich gerade noch rechtzeitig an der Klinke abfangen. »Wie soll man sich bei diesem Krach konzentrieren?« Mr. Rainey«, begrüßte der blonde Junge den Chef der Security-Abteilung aufgeräumt, als wäre alles in bester Ordnung. »Mr. Madison?« Verdattert musterte der bullige Mann den Teenager im blütenweißen Hemd, das nicht so ganz zu dem Weißblond seiner zurückgegelten Haare passte. »Der Zweite«, verbesserte James lakonisch. Doch das höfliche Lächeln stand weiter unbeirrt auf seinen Lippen. »Was führt Sie zu mir, Sir?« »Verzeihen Sie die Störung, aber uns ist ein Fehler in der Aufteilung des Sicherheitspersonals unterlaufen«, erklärte der Sicherheitschef nun plötzlich ziemlich verlegen. »Miss Ferris, hier war eigentlich ein anderer Posten zugedacht.« »Daran bin ich wohl schuld. Ich habe einen Wachposten für diesen Raum angefordert, für den Fall, dass an dem Gerücht was dran ist. Tut mir leid, Sir.« »Welches Gerücht denn schon wieder?« »Nun, man erzählt sich, dass sich Mitglieder dieser Terrorgruppe dem sogenannten Schattenvolk hier eingeschlichen haben. Da hielt ich es für besser, die Tür separat bewachen zu lassen, damit kein Unbefugter hier hereinkommt.« »Ach, erzählt man sich das?« Säuerlich verzog Callum Rainey das Gesicht. »Nun, unter diesen Umständen Aber das nächste Mal halten Sie sich bitte an den Dienstweg und fragen mich vorher, Mr. Madison.
Selbstverständlich, Sir.
Darf ich fragen, von wem Sie das Gerücht haben? Wollen Sie ernsthaft heute das Betriebsklima gefährden?
Leila starrte James mit großen Augen an. Doch ebenso wie sie war auch ihr Vorgesetzter von seiner geradezu empörten Gegenfrage irritiert.
Nein, natürlich nicht. Der oberste Sicherheitschef räusperte sich. Nun gut, wie dem auch sei. Miss Ferris, unter Anbetracht der Tatsachen sollten Sie wohl doch besser hier Ihren Posten halten. Und falls irgendwelche unerwarteten Vorkommnisse auftreten, erwarte ich umgehend Meldung. Haben Sie das verstanden?
Ja, Sir, antwortete Leila, wie es von ihr erwartet wurde.
Nachdem Rainey gegangen war, drehte die Schwarzhaarige sich zu ihrem Freund um.
Matt, du bist irre.
Weiß ich, grinste er sie an. Rasch hauchte er ihr einen Kuss auf die Wange und flüsterte ihr ins Ohr, funk Bray an und sag ihm, dass alles bereit ist.
Aufmerksam verfolgte Callum Rainey das Geschehen auf den Monitoren. Bis jetzt lief, zumindest offiziell, alles nach Plan. Die Gäste waren ohne Zwischenfälle aufs Firmengelände gekommen. Der nähere Bühnen- und Zuschauerbereich von seinen Sicherheitskräften professionell abgeschirmt. Auch die Prominenz war pünktlich erschienen. Soeben wurde der Oberbürgermeister von einer Eskorte zur Plattform begleitet. Zusätzliche Securities boten vom Dach aus Schutz vor eventuellen Luftangriffen. Alles war perfekt. Bis auf eine winzige Kleinigkeit. Sein neuer Agent hatte nichts wirklich Wissenswertes zu den Informationen beigesteuert, die er ohnehin schon über das Schattenvolk besaß. Nur die alte Geschichte von den armen Kindern, die im Dreck lebten, wie sie seit Wochen in sämtlichen Zeitungen abgedruckt stand und für einen wahren Papierkrieg zwischen Leserbriefschreibern gesorgt hatte. In der Zwischenzeit war der große Zeiger auf der Wanduhr beständig vorgerückt, bis die Sicherheitsbeamten, die den Haupteingang kontrollierten, vor wenigen Minuten das Eintreffen des Oberbürgermeisters gemeldet hatten. Rainey war gezwungen, das Verhör abzubrechen, da die Gewährleistung eines reibungslosen Beginns und Verlaufs des Einweihungsfestes von nun an seine ungeteilte Aufmerksamkeit verlangte. Die Agenten Umbra und Imago hatten sein Büro bereits verlassen, als wenig später Thomas Hudson eintrat. Eine Zeit lang beobachteten die beiden Männer, wie sich die Leute im Gästebereich schwatzend an Sekt und Appetithappen gütlich taten, bis schließlich, von Wachleuten und einem Tusch aus der Blaskapelle begleitet, der Oberbürgermeister das Podium bestieg. Blitzgewitter seitens der Reporter machte den Scheinwerfern Konkurrenz. Während die Zuschauermenge vor der Bühne in erwartungsvolles Schweigen verfiel, wandte Callum Rainey sich kopfschüttelnd ab. »Ist doch immer dasselbe«, brummte er, öffnete seinen Handkoffer und zog eine Packung Zigarren heraus. »Erst veranstalten sie einen Riesenterz wegen irgendwelcher Graffiti-Schmierereien und dann ist doch alles in bester Ordnung.« Hudson nickte mit einem spöttischen Grinsen zum mittleren Monitor, wo der prominente Ehrengast gerade seine Eröffnungsrede begann. »Was hast du erwartet, Karl? Natürlich gab es Anzeichen, aber das meiste war wahrscheinlich Gerede, das irgendwie bis in die obersten Etagen durchgedrungen ist. Du kannst doch nicht wirklich angenommen haben, dass sich diese Guerilleros in unseren eigenen Reihen verbergen.«
»Eigentlich nicht.« Callum Rainey nahm einen kräftigen Zug von seiner Zigarre. Anschließend lehnte er sich bequem zurück, um den Fortgang der Einweihungsfeier zu beobachten. Dumpf hallte die Stimme des Bürgermeisters von den Wänden, drang nur leicht gedämpft von dem riesigen Bürogebäude bis zur Rückseite des Firmengeländes vor. Brays Funkgerät piepste. »Nordfront hört?« »Hier Ostfront, alles positiv, Silberstreifen am Horizont.« »Verstanden, over.« Der junge Mann grinste in sich hinein. Melodies Nachricht zufolge lagen sie mehr als gut in der Zeit. Gerade hatte der Oberbürgermeister zum Abschluss seiner Rede den Gästen freundlich zugeprostet und verkündet, er würde das Wort an George Keegan weiterreichen. Doch dazu sollte es nicht kommen.
Schattenvolk für Chancengleichheit sorgt für großen Pressewirbel. Trotz ihres Erfolges können die Untergrundkämpfer natürlich nicht vermeiden, dass ihr schwerer Alltag sie kurz darauf wieder einholt. Obwohl dies nicht leicht fällt, wissen sie, dass nur viele kleine Schritte sie letztendlich zu ihrem großen Ziel führen können. Wie endet Ihr Roman?
Es gibt einen Folgeband, insgesamt ist es eine Trilogie und es endet mit einem neuen Anfang. Ja, und es wird sehr spannend werden, weil das Schattenvolk, ihre Träume und ihr Zusammenhalt wird dann noch hart auf die Probe gestellt werden in Zukunft.
Damit sind wir am Ende mit der Sendung Schattenvolk. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Studiogast Viola Huber. Die Lesungen übernahm Sabine Heckmann, das Gedicht war von Bernd Böswald. Vielen Dank an Felix Jakowitz an der Studiotechnik. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.